Österreich 1.
Kunstradio. Radiokunst.
Well, it's great material. It is great material. The Klebnikov is a great poet.
Das Material ist großartig und Klebnikov ist ein großartiger Dichter. Und das ist die erste Aufführung seit 1923. Nach dem Tode seines Freundes Klebnikov trug Tatlin damals selbst das Stück vor. Es ist natürlich sehr aufregend, das nachzuerleben und seine Füße in diese Spuren zu stellen. Es ist immer noch ein Stück, das die Vorstellungskraft sprengt, das einen ganz schwindlig macht. Eine Kombination von Shakespeare und James Joyce, eine Explosion von Sprache und Interpretationsmöglichkeiten. Die Inszenierung ist sehr, sehr konservativ.
I thought the most logical avant-garde thing to do was to give a very conservative staging. So the staging is terribly.
Die Inszenierung ist furchtbar zurückhaltend, furchtbar konservativ, in gewisser Weise sehr rein, so wie man Shakespeare inszenieren würde.
The book, the pine, the shore, the sea, sandy waves, a stand of pine.
Das war Peter Sellers, amerikanisches Regiewunderkind, wie ihn die Medien stürmisch feiern, vor 2 Jahren in Los Angeles, als dort die Eröffnungsfeierlichkeiten des Museums of Contemporary Art stattfanden. Peter Sellers hat damals im Dezember 1986 seine Theaterproduktion Zangezi erstmals aufgeführt. Zangezi, eine Architektur aus Erzählungen, wie sein Autor, der russische Symbolist und Futurist Velimir Chlebnikov, sein letztes Werk umschrieben hat. Peter Sellers ist dem österreichischen Theaterpublikum spätestens bei den letztjährigen Wiener Festwochen zum Begriff geworden, mit seiner Ajax-Inszenierung im Wiener Messepalast. Doch nicht nur hier reagierte das Publikum enthusiastisch auf die Sellersche Adaption des sophokläischen Klassikers. Auch in Amsterdam, Brüssel und Stuttgart wurde Sellers im letzten Jahr entsprechend begeistert gefeiert. Im heutigen Kunstradio ist Peter Sellers nun in einem Gespräch mit Bill Furlong vom Audio Arts Archiv in London zu hören. Außerdem in dieser Sendung Ready-Made-Kunst auf tonaler Ebene, das Found-Tape des kanadischen Künstlers Norman White, sowie am Ende der Sendung ein Verwirrspiel durch den Austausch medialer Wirklichkeiten von Friedrich Hahn. Doch wieder zu Peter Sellers. Es gibt ihn also aufs Neue, den großen Jungen des amerikanischen Theaters ist zu lesen. Oder die Handschrift Peter Sellers garantiere postmodernes Hoftheater. Die Laufbahn des heute 30-jährigen Peter Sellers klingt dementsprechend klang- und facettenreich. Er arbeitete bereits als Harvard-Student fürs Theater, machte erstmals mit seiner Inszenierung von Händels Orlando Furore. Die nächste Aufregung verursachte er mit seiner Shakespeare-Inszenierung des König Lear. Als 24-Jähriger löste er mit einem konstruktivistischen Konzept für das Gershwin-Musical My One and Only einen Skandal aus. Am Loyola-Theater in der Nähe von Los Angeles reüssierte er als Brecht-Interpret mit seiner Inszenierung der Visionen der Simone Marchand. Diese Aufzählung nur als Ausschnitt seiner Karriere. Bis zum vergangenen Jahr war Peter Sellers künstlerischer Direktor des American National Theatre am John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Einer seiner letzten Erfolge war die Uraufführung der Oper Nixon in China von John Adams an der Brooklyn Academy of Music in New York im Rahmen des Festivals Next Wave. Bei diesem Festival wurde auch Zangezi dem New Yorker Publikum vorgestellt, womit wir wieder beim Thema im heutigen Kunstradio sind. Peter Sellers und seine Arbeit am und mit dem Medium Radio. Denn Zangezi, dieses aus verschiedenen Zeitebenen aufgebaute epische Gedicht des russischen Schriftstellers Velimir Chlebnikov, hat Peter Sellers vor seiner Theaterversion als Radioversion, als Hörstück, als Hörspiel konzipiert. Zangezi wurde 1923, ein Jahr nach dem Tod seines Autors, von dessen Künstlerfreund Wladimir Tatlin in Petrograd, dem heutigen Leningrad, zum ersten und gleichzeitig zum letzten Mal aufgeführt, bis Peter Sellers es als Radioarbeit in Angriff genommen hat. Bill Furlong hat Peter Sellers im Dezember vergangenen Jahres in Glyndebourne getroffen, wo er gerade die Oper Die Elektrifizierung der Sowjetunion dirigierte. Bei dieser Gelegenheit entstand das folgende Gespräch über Zangezi, über die Arbeit mit Sound und Klängen und über die spezifische Arbeit mit dem Medium Radio.
Before, however, we moved towards the stage production of it, we began
Bevor wir also mit der Bühnenfassung des Stücks anfingen, begannen wir vorerst einmal nur mit den Worten und mit dem Klang der Worte zu arbeiten. Wir behandelten das Gedicht einmal nur als Soundexperiment für das Radio. Wir fingen also das Programm, welches das Museum of Contemporary Art produzierte, mit einer halbstündigen Radioversion, bestehend aus Episoden aus Zangezi. Ich muss sagen, es war sehr spannend, das Gedicht ganz streng nur als mündliches Ereignis zu behandeln. Eine Landschaft zu kreieren, die so weit war wie die von Klemnikow. Wir arbeiteten wahnsinnig intensiv, denn das ist etwas, was mir bei der Arbeit mit Sounds, mit Klängen so gut gefällt, dass es sich über so verschiedene Stadien an Intensität erstreckt. Wir machten die Arbeit in Form einer wilden Session, gut eine Woche lang. Wir kamen einfach ins Studio und begannen zunächst einmal die Instrumente, die wir benutzten, aufs Heftigste zu bearbeiten. Ich denke mir nämlich immer, dass man die Technologie genauso behandelt, wie man Schauspieler behandelt. Das heißt, die Darstellung eines Schauspielers wird erst dann interessant, wenn man den Ort seiner Fähigkeiten genau geortet hat. Und das passiert, indem man genau das findet, was dem Schauspieler überhaupt nicht liegt, wozu ihm auch das Vertrauen fehlt. Und dann macht man die Produktion genau auf diesen Punkt. Der Schauspieler hat nun die ganze Nacht damit zu tun, was er am meisten hasst, und daraus gewinnt man diese unglaubliche Spannung, seine Schönheit und seine Qualität. Ich denke also, dass man die Technologie genau auf diese Weise zu behandeln hat. Man sucht das, was die Maschine verweigert zu tun, und dann zwingt man sie, genau das für das Stück zu tun, bis es etwas von seinem eigenen Charakter enthüllt. Zangezi nun ist ein Produkt, welches einer derart extremen und intensiven Arbeitsweise entstammt.
Das war also die Arbeit an Zangezi für das Medium Radio, meint Bill Furlong. Für ein Medium also, dessen einzige Bestimmung darin liegt, gehört zu werden. Was ist nun für Peter Sellers das Spezifische dieses Mediums, gerade im Hinblick auf ein derart schwieriges Stück wie Zangezi es ist?
What's thrilling about radio is it's the truly democratic art form.
Was so spannend beim Radio ist, das ist seine wirklich demokratische Kunstform. Das heißt, jeder kann Radio einschalten, unabhängig von seiner sozialen Schichtzugehörigkeit. Radio erreicht jeden auf der ganzen Welt. Es ist extrem offen für alles und ohne wirkliches Ende. Und genau das liebe ich daran so sehr. Denn im Grunde genommen kennt Radio keine Beschränkungen. Das hängt mit seinen Hörern zusammen, mit ihrer Art zu denken und zu reagieren, mit ihren ganz privaten Streifzügen durch ihre Fantasien, auf denen sie ihre metaphysischen Landschaften errichten. In diesem Sinn ist die Beziehung zwischen Radio und Fernsehen jener sehr ähnlich, wie sie zwischen Dichtung und Theater besteht. Ich denke, Radio ist etwas, mit dem man allein ist, und man reagiert daher auf es auf sehr persönliche Weise. Und weil das möglich ist in dieser massenmedialen Produktion, diese ganz private Erfahrung, dadurch wird Radio so attraktiv und so lebendig. All dieses Material muss im Radio gesendet werden. Doch leider sind schon so viele Radiosendungen durch das Fernsehen beeinflusst. Und auch beim Radio wird immer mehr Wert auf Formalitäten und Etikettierungen gelegt. Alles muss eine Schublade besitzen. Was eben Zangezi so toll macht, ist, dass es wirklich alle Schranken niederreißt. Es kennt wirklich keine Grenzen. Mit einem derart extravaganten Stück Radio machen war einfach aufregend und gerade richtig.
And what's nice about Zangezi is, of course, it really does break all boundaries. It knows no limits. And to work on a piece that was so extravagant in the medium of radio was just thrilling and quite right.
Etwas sehr Wesentliches im Zusammenhang mit der Arbeit mit Sound, mit Klängen, speziell im Radio, ist die Frage nach der Entstehung von Bildern. Bilder, die der Hörer konstruiert, wenn er bestimmte Klänge, Töne oder Worte hört. Und dies eben, wie Peter Sellers zuvor gerade ausgeführt hat, ganz allein. Der Hörer macht sich seine eigene Bilderwelt beim Radio, viel mehr und auf wesentlich andere Weise, als wenn ihm Bilder wie beim Fernsehen einfach vorgesetzt werden.
Well, that is the challenge. I mean, the challenge for me in theater is, of course, to present an image that.
Nun, gerade das ist die Herausforderung für mich beim Theatermachen. Die Herausforderung besteht dabei darin, Bilder zu präsentieren, die so weit sind in ihren Anwendungsmöglichkeiten, dass wenn 20 Leute sie sehen, auch wirklich 20 Bilder gesehen werden, auch im Theater. Was natürlich beim Radio ganz anders ist, ist die Tatsache, dass die Möglichkeiten diesbezüglich so viel größer sind. Der Erfahrungsraum wird einfach geöffnet, wenn man Menschen erreichen kann, die zum selben Zeitpunkt in völlig unterschiedlichen Lebenssituationen sich gerade befinden. So kann man jemanden erreichen, der gerade Holz fällt, oder jemanden, der Auto fährt, oder wieder jemand anderer wäscht gerade seine Wäsche, und nochmals ein anderer sitzt einfach da und hört zu. Und diese Integration einer poetischen Erfahrung ins alltägliche Leben ist einfach aufregend. Das kann man mit dem Radio machen. Denn beim Fernsehen hat man beispielsweise mit jeder anderen Tätigkeit aufzuhören. Doch beim Radio tun die meisten Menschen nebenbei etwas anderes. Auf diese Weise macht man dann die Erfahrung, wie sich ein künstlerischer Ausdruck mit perfekten alltäglichen Aktivitäten mischt. Ich liebe das.
Daily activities. I love that.
Yeah, I mean that's interesting, that relationship between
Das sei nun wirklich spannend, bestätigt Bill Furlong, über die Beziehung von alltäglichen Lebensmustern und Radiohören sich Gedanken zu machen. Denn das stimme ja tatsächlich, beim Radiohören kann man nebenbei seine Arbeit weiterführen, was beim Fernsehen wohl nicht möglich ist. Doch noch eine spezifischere Frage bei der Radioarbeit. Denn wichtig bei Zangezi, jedoch überhaupt bei Radio, ist die Arbeit mit Sound, mit Klängen. Welche Faktoren sind hierbei für Peter Sellers nun besonders wichtig?
To create the piece, we used, of course, the sound of David Warlow's voice and Kurzweil.
Um das Stück zu schaffen, verwendeten wir zunächst einmal den Klang der Stimme von David Warlow sowie ein Kurzweil-Sampling-Keyboard. Und ich samplte verschiedene Sounds, die wir aus dem Inventar des Gedichts entnahmen. Zum Beispiel Pferdehufen. Ich hatte hierfür den Sound eines Pferdes, welches in die Ferne lief, und einen Sound von einem Pferd, welches direkt auf das Mikrofon zukam. Und diese Soundsamples wurden nun über eine ganze Reihe von Register geschickt, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten programmiert, ein Sound auf den anderen gelegt und umgekehrt und so weiter. Auf diese Weise haben wir diesen Haarklang erhalten. Alle diese verschiedenen Sounds entstammen dabei einem einzigen Klangbild.
The sound of hair, the sound, it's a whole series of sounds, all of which are generated from a single sound image, as it were.
Nickery, flickery, little stewball, coachery, catchery, tortury, mortuary, matchery, catchery, witchery, watery, evens and heavens as evening descends, nickery, flickery, little stewball, the storm is a seance that I can see, signs of a science the eye can see. Hello, freedom, goodbye, force, giddy up, my good horse. I have rivers for hair, see where the Danube streams upon my shoulders, turbulent tantrums rip the Dnieper's blue rapids. This is the Volga, the shining big sea water, and this long hair that I twist in my fingers, this is the Amur, where geishas gaze toward heaven, praying away the storm. I am the master carpenter of time. I have deciphered the timepiece of humanity and set its hands accurately, attached a sheet of numbers, read over again the book of ages, chiseled the lug nut into place. The destiny hand of this steel heaven moves. I have faced it with crystal. It ticks more quietly now, the way it used to. I wear the timepiece of humanity, casually, like a wristwatch. The ratchets and wheels of its works whisper their steel conversation. I am a proud rider, a mender of brains. They move and work the way they did before. Clumps of intelligence, stacks of sense, a wagon train of dead ideas, manure for God's eternal acres, their foreparts, gods and beasts behind. Gather them like sheaves and stack them up with laughter. Grant them several gates and make them swift and playful.
So that, again, the way poetry treats an image, which is to take a single image and cause it to have a double or triple life.
Man kann sagen, diese Arbeit entspricht der eines Gedichts. Auch bei diesem wird ein Bild genommen, welches dann zwei, drei Leben, also Bedeutungsebenen, besitzt. Und genau so ist es bei dieser Art von Soundworking, bei dieser Klangarbeit. In bestimmter Weise sind die Grundklänge von sehr einfachen Dingen abgeleitet, beziehungsweise stammen von diesen. So war zum Beispiel eine unserer wichtigsten Soundquellen die ornithologische Bibliothek der Cornell University, die Aufnahmen von beinahe allen Vögeln auf der ganzen Welt besitzt. Und eine Ebene von Klebnikows Zangezi ist in Vogelsprache geschrieben. Klebnikow war Pionier einer Schreibweise,
die er Sa-Um nannte, eine transrationale Sprache, eine Sprache, die hinter ihre wörtliche Bedeutungsfunktion zurückgeht, um eine andere Bedeutung zu finden. Und Klebnikow nannte dies Beyonsens, hinter dem Sinn, was das Gegenteil von Nonsens, Unsinn bedeutet. Und wir haben alle die Vögel, die Klebnikow verlangt, dort in der Bibliothek gefunden, und sie konnten mit ihrem Gezwitscher und Geflatter beginnen.
And it's the opposite of nonsense, in fact. And so we have a lot, we have the birds that Klebnikov called for were in fact found in the Cornell Library. And so they're chirping and twittering away.
Barefooted in star clusters, there you died. Heaven hovers in their hair, heaven hovers in their voices, streaking the eastern stream of Everland. They fly away into their neverland with the nevering eyes of earthlings, like notnesses of earth lore. Fleet flight to the blue of heaven, flight fleet into blue, hovering, shrouded in all-knowing sorrow, they fly to the source of pre-knowledge, winglings of nowhere, mouths of now here, winglings of not here, mouths of no there. Heaven hovers in their faces. They are the dwellers in the blue places. High heaven's harriers, a flood of flame.
I mean, when it comes to actually constructing the sound, I mean, is it something that...
Die Erzeugung dieser Klangwelt, fragt Bill Furlong, geschah die nun von einem bewusst gewählten anderen, oppositionellen Standort aus? Denn Peter Sellers hätte ja auch mit konventionellen Mitteln, Musikern und Instrumenten Sound produzieren können. Doch bei Zangezi sei er ja auf ungewöhnlich kreative Weise mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen.
Well, I think that the processes are usually dictated by the machines themselves.
Nun, ich denke, diese Prozesse werden im Wesentlichen durch die Maschinen selbst diktiert. Das heißt zum Beispiel, dass die musikalische Notation und die musikalische Struktur sehr oft durch die Struktur des Instruments vorgegeben sind. In diesem Sinne glaube ich also nicht, dass ich mit meinen Maschinen außermusikalische Werte erarbeite. Ich möchte vielmehr herausfinden, was die Maschine imstande ist zu tun, worin ihre Eigendynamik besteht. So habe ich in vielen Fällen die Maschine nur in Gang gesetzt, bin mit ihr gerudert und habe sie angetrieben. Auf diese Weise habe ich versucht, die spezifische Stimme der Maschine zu finden und habe nicht versucht, sie dazu zu bringen, eine andere Stimme einfach zu imitieren.
Diese Art von Arbeit mit Sound, Soundverfremdungen, Geräuschen, ungewöhnliche Verwendungen und so weiter, wie sie Peter Sellers hier beschreibt, kann natürlich auf eine Reihe von Vorläufern, artverwandten Produktionsformen verweisen. Ob denn vielleicht John Cage, fragt Bill Furlong, für ihn ein großes Vorbild oder eine der wichtigen Bezugspersonen gewesen sei?
Well, God knows, I grew up with John Cage in a very big way. It was one of the very...
Mein Gott, natürlich. Ich bin sozusagen mit John Cage aufgewachsen. Er war sicherlich einer jener, die mich am meisten beeinflussten. Ich sah schon John Cage-Konzerte, als ich noch an der Highschool war. Ich habe ja doch überhaupt einen interessanten Hintergrund, weshalb ich schon sehr früh von dieser Sache angezogen wurde. Mein Vater arbeitet beim Radio. Und als ich 10 Jahre alt war, gab es da diese Puppenspiele. Die Faszination bei diesen Marionettenspielen bestand dabei darin, alle Dialoge für die Puppen zuerst aufzunehmen und dann spielten die Puppen bei der Live-Show nach diesen Bändern. Ich fing an, Material für diese Spiele herzustellen, indem ich verschiedene Sachen zusammensetzte und übereinander legte und so weiter. Das war meine erste Theatererfahrung. Als ich dann an der Highschool war, arbeitete ich selbst beim Radio. Ich beschäftigte mich sehr mit klassischer Musik und machte viele Radioproduktionen. Das ist nun wichtig. Viele meiner Bühnenstücke sind zuallererst als Radiospiele, als Hörspiele konzipiert. Denn ich liebe all diese Soundeffekte und ich mache das dann alles auf der Bühne auch so. Ich liebe dabei die Vorstellung, dass man die Bildspur getrennt und losgelöst von der Tonspur laufen lassen kann. Daher sind viele meiner Theaterproduktionen, wie beispielsweise Ajax, was ja in Wien zu sehen war, mit einem sehr elaborierten Soundsystem verwoben. So stehen die Schauspieler beispielsweise vor Mikrofonen, die an Digital-Echo-Geräte angeschlossen sind und so weiter. Das heißt, dieses elaborierte Soundgebilde existiert meist und läuft in eine andere Richtung wie die Bildkonstruktion. Und ich muss sagen, was meiner Meinung nach Theater in unserer Epoche so interessant macht, ist Folgendes. Die Aufregung und Spannung, die im auslaufenden vorigen Jahrhundert durch das Licht und seinen kontrollierbaren Einsatz auf das Theater übergegriffen hat und seine Möglichkeiten ungeheuerlich erweitert hat, hat uns heute auch gepackt. In unserer Periode findet nämlich diese Erweiterung der theatralen Möglichkeit durch die neu hinzugetretene Dimension des Sounds, des Klangs statt. Heutzutage kann man auf elektronische Weise die Möglichkeiten des Schauspielers ausdehnen. Und ich benutze sie beim Theater. Und natürlich kann man dieselbe Technik auch für Radioproduktionen verwenden. Ich liebe es also, ein Projekt zuerst als Radioversion zu konzipieren, denn das erlaubt es mir, besser über die Möglichkeiten des Theaters nachzudenken. Und es erlaubt einem, eine sehr präzise Haltung dem Material als Dichtung gegenüber einzunehmen.
Noch ein bisschen mehr zum Thema Sound. Welche Funktionen möchte Bill Furlong wissen, schreibt Peter Sellers dem Klang zu? Das heißt, werden durch Sound bestimmte Bilder produziert oder löst das Hören eines bestimmten Klangbildes bestimmte Stimmungen aus, Gefühlszustände, Erregungen oder Reaktionen?
Ich glaube, dass mit und durch Sound sehr viel passieren kann. Ein Gebiet ist auf jeden Fall sehr interessant, das ist die Psychoakustik. Man kann dabei versuchen, ein Gefühl auf der Tonebene zu lokalisieren. So wie eine bestimmte Kulisse ein Gefühl von klaustrophobischem Raum erzeugen kann, oder die Kulisse wirkt gleich ganz anders, wenn der Raum etwas offener ist, etwas freier. Wenn da etwas mehr Licht ist, hat man gleich das Gefühl, der Raum atmet mehr. Und nur diese kleine Resonanz der menschlichen Stimme vermag alle Differenzen der Welt zu bewirken. Ich habe schon Theaterproduktionen gemacht, die keine Bühnenausstattung hatten, doch sie hatten eine Klangausstattung. So habe ich einmal Macbeth arrangiert, wo es keine Wände auf der Bühne gab, doch die Wände wurden über Klangsettings erzeugt, mit Hilfe eines Stimmenprozessors. Auf diese Weise entstanden weite Hallen oder Räume oder Höhlen oder Außerhaus oder diese kleinen, versteckten Tanzpalastzimmer. Und all dies kann erreicht werden, wenn man es lernt, einen Knopf, einen Regler entsprechend zu bedienen, so wie Rubinstein es versteht, die Tastatur eines Pianos anzuschlagen. Mit all diesen Facetten von Gefühlen. Denn die Elektronik ist in der Lage, diesen Gefühlsreichtum zu übertragen. Das kann sehr befriedigend sein. Einer der wichtigsten Gründe, weshalb ich mit der Arbeit an Klängen begann, war der. Wenn jemand wirklich ein Gefühl für Texte entwickeln möchte, ich glaube, heutzutage hat niemand mehr so wirklich ein Gefühl für den Text, nicht beim Theater, schon gar nicht beim Fernsehen oder beim Film. Die meisten Leute, die im Theater zuhören, kommen mit Filmerfahrung. Das ist die erste Erfahrung, die sie machen, wie man Informationen aufzunehmen hat. Und man weiß doch, dass beim Film das Wort nicht zählt. Schaut man sich die Drehbücher an zu jeder Bewegung, das ist ein Witz, das ist blöd. Man hat beim Film nie ein Bild, bei dem die Worte jemals so wichtig wären. Und um genau hierher zu kommen, zu dieser Kenntnis oder Fähigkeit, begann ich nur mit Sound zu arbeiten oder nur mit Worten. Und ich hatte zu entscheiden. Nun, was ist bei diesen Worten wichtig? Und dann konnte ich von hier aus weitermachen. You almost never have an important picture where the words are important. And so I think just to combat that notion, I like to exactly start with only sound and only words and have to decide, okay, now what is important about these words, and then go from there.
You've produced quite a lot of works that seem to draw.
Viele Arbeiten von Peter Sellers lehnen sich stark an Werke aus der Zeit zwischen dem Ende des vorigen Jahrhunderts und der russischen Periode an, also an die der Futuristen um Majakowski oder auch Schwitters. Was ist der Grund hierfür? Liegt er vielleicht darin, wie diese Künstler mit dem Wort umgegangen sind, wie sie es als Material verwendet haben, um ihre Arbeit aufzubauen?
Well, Chlebnikov thought of language as building blocks.
Nun, Chlebnikov stellte sich die Sprache aufgebaut aus architektonischen Einheiten vor, für eine große Konstruktion. Und genau das ist es, was mich so fasziniert. Ich finde diesen Zeitraum sehr, sehr aufregend. Und jede Menge meiner Arbeiten ist von dieser Zeit beeinflusst. Denn ich habe den Eindruck, die künstlerischen Wege aus jener Epoche sind noch unentdeckt geblieben. Und jetzt, bevor unser Jahrhundert zu Ende geht, laufen wir nochmals zu seinen Anfängen zurück und rufen, wartet noch ein bisschen. Was ist das wirklich? Verstehen wir das auch? Und haben wir Ihre Lektionen überhaupt verstanden? Denn was die Arbeiten aus dieser Zeit so spannend macht, ist, dass die Künstler das Material betrachteten. Sie schauten sich das Wort an und fragten sich, können wir das Wort verwenden? Und was passiert, wenn wir es auseinandernehmen und seine Stücke neu zusammensetzen? Was ist ein Wort überhaupt? Wie kann der Klang überhaupt expressive Kraft sein? Und ich glaube, dass in unserer Zeit, im letzten Viertel dieses Jahrhunderts, genau das die Fragen sind, die uns beschäftigen. Jetzt werden diese Fragen wissenschaftlich zu beantworten versucht. Es gibt linguistische Untersuchungen, die sich mit diesen Fragen präzisest auseinandersetzen. Doch darin liegt eine gewisse Ironie, dass nämlich die Künste dort schon waren und wir müssen dem jetzt nachjagen, um es wiederzufinden.
Sind es besonders die bildenden Künstler aus dieser Zeit, fragt Bill Furlong, die Peter Sellers begeistern, oder ist es die allen Kunstrichtungen in dieser Zeit eigene Intention, die Wirklichkeit des Kunstwerks und die der eigenen Realität anzuzweifeln bzw. umgestalten zu wollen? Gehört für Peter Sellers jedoch auch der Musiker und Futurist Luigi Russolo zu der Reihe von Künstlern, die sein Arbeiten inspirieren? Russolo, der Erfinder des Bruitismus, der 1913 das Manifest zur Geräuschkunst verfasste und der gemeinsam mit Piatti einen Lärmtöner Intonarumori konstruierte.
Well, I must say, I do. Then when I'm back in theater again.
Nun, ich muss sagen, als ich wieder mit der Theaterarbeit begann, wurde meine Arbeit ganz stark durch Elisitsky oder Malevich beeinflusst. Das hört nicht auf. Ich komme da nicht mehr weg. Es hat auf mich schon so früh in meinem Leben so tiefen Eindruck gemacht, dass ich dem nicht mehr entfliehen kann. Ob ich nun will oder nicht, es ist immer da und schaut immer nach mir. Und wissen Sie, es ist genau dieses Wissen, was diese Winkel sagen. Was erzählen dir diese Winkel?
We're recording this interview, in fact, in a Glyndebourne, which is a very particular sort of setting, which seems a long, long way away.
Das Gespräch zwischen Peter Sellers und Bill Furlong fand im Dezember statt, und zwar in Glyndebourne, in jener berühmten Opernfestivalstadt in England, wo Sellers eine Oper dirigierte, jedoch keine, wie die Besucher Glyndebournes sie sonst gewohnt sind zu hören. Glyndebourne ist berühmt zum Beispiel für seine Mozart-Aufführungen. Sellers dirigierte jedoch ein unklassisches Werk, die Oper, die Elektrifizierung der Sowjetunion. Was bedeutet das nun für ihn, an einem Ort, der so geprägt ist durch seine klassische Musiktradition, etwas ganz anderes zu machen? Erstaunt es ihn oder ist es ihm vielleicht sogar unangenehm?
Actually, it's a great pleasure because the tremendous contrast.
Eigentlich macht es viel Spaß, denn der große Kontrast zwischen dem, was sich auf der Bühne abspielt und dem, was sich um das Spektakel herum ereignet, gibt einem eine fürchterliche Befriedigung. Aber ich glaube, Glyndebourne hat auf seine Weise wunderbar reagiert. Ja, das Stück ist sehr modern. Es ist eine neue Oper von dem Komponisten Nigel Osborne. Das Libretto wurde von einem Dichter namens Gregor Wren geschrieben. Das Stück basiert auf einem frühen Roman Boris Pasternaks und erzählt autobiografisch aus den Jahren vor der Russischen Revolution, welches die aufregenden Jahre der Kubo-Futuristen waren und die Jahre danach. Und alles ist in diesem Pasternakschen Stil geschrieben, den Pasternak selbst als symphonische Prosa bezeichnet hat, basierend auf Peer Gynt und den Werken der Symbolisten. Jedoch genauso beeinflusst war die Arbeit Pasternaks von den Arbeiten der Futuristen. So ist das Stück natürlich sehr, sehr modern, fragmentarisch und ein bisschen futuristisch. Und mit Sangese hat es dieses ständige Zersplittern des Raumes gemeinsam, sowie diese Konzentration, diese extreme Konzentration auf das Moment der individuellen Wahrnehmung, die so typisch für unser Jahrhundert ist.
Concentration, the extreme concentration on the moment-to-moment individual perception, which of course is what our century turns out to have been about.
Hier nun ein Ausschnitt aus der Oper Die Elektrifizierung der Sowjetunion von Nigel Osborne. Das also war Peter Sellers im Gespräch mit Bill Furlong. Die Radioversion von Zangezi ist in der Kassettenreihe The Territory of Art, produziert vom Museum of Contemporary Art, herausgebracht worden, von der die Ausschnitte, die Sie während des Gesprächs hören konnten, stammen. Die gesamte Version von Zangezi können Sie allerdings auch in der Sendung Kunstradio Radio Kunst hören, und zwar am 17. März um 22.15 Uhr, geplant als akustischer Beitrag zur Ausstellung Der Rote Keil im Museum für angewandte Kunst in Wien. Der Rote Keil, sowjetische Revolutionskunst und die Anfänge des sozialistischen Realismus 1910 bis 1932, wird nämlich am 10. März eröffnet. The Found Tape, das gefundene Band, ein zufällig gefundenes Klangereignis, aufgenommen, registriert und signiert von Norman White, Leiter des Instituts für Electronic Arts am Ontario College in Toronto. Norman White arbeitet vor allem auf dem Gebiet der Artificial Intelligence. Er konstruiert Roboterkunst, computergesteuerte Kunstwerke. Die Tradition des Objet Trouvé, an die sich das Found Tape anschließt, ist natürlich mit einem Namen verbunden, mit Marcel Duchamp. Man nehme doch nur eines dieser gewöhnlichen, zufällig aus vergessenen Winkeln aufgelesenen, erlesenen Dinge, einen Flaschentrockner zum Beispiel, montiere es auf einen Sockel und stelle es dann in die fremdestmögliche Umgebung und ironisiere dann dieses Ding, indem man durch Unterschrift und Signatur es als in der Welt der Kunst beheimatet erklärt. Duchamp hat dies gemacht und das Readymade war geboren. Wie nun die Minimal Music sich ihren Namen von der Minimal Art ausgeborgt hat, so auch das Found Tape vom Objet Trouvé. Doch nun zum gefundenen Band von Norman White und zu seiner Entstehungsgeschichte.
I was living on a different street at the time, on Montrose Avenue. And the family next door, which was a Portuguese family, had just bought this electronic organ.
Ich lebte zu diesem Zeitpunkt noch in einer anderen Straße hier in Toronto, und die Familie, die nebenan wohnte, war aus Portugal. Sie hatte sich gerade diese elektronische Orgel gekauft, und sie luden mich ein, doch herüberzukommen, um mir das anzuhören. Und während der Mann anfing zu spielen, dachte ich mir, das ist ein wunderbarer Klang. Ich hole mir schnell meinen Kassettenrekorder, um es aufzunehmen. Ich rannte schnell um das Gerät. Wie sich später allerdings herausstellte, waren die Batterien schon ziemlich schwach. Doch nicht nur die Batterien waren schwach, auch die Orgel war nicht ganz in Ordnung. Eine Taste blieb immer stecken. Also man kann sagen, es war eine jener miserablen Orgeln mit jenem dafür typischen eingebauten Rhythmus. Tsch, bum, bum. Während nun die Probleme die gleichen blieben, also die Taste blieb weiter stecken, lief diese Rhythmusmaschine einfach weiter. Und dann fiel auch noch mein Aufnahmegerät aus. Also die Geschwindigkeit stimmte nicht mehr. Und als ich dann später das Band anhörte, dachte ich, was für ein wunderbares Zusammentreffen. Es ist die Poesie des mechanischen Zusammenbruchs. Nicht viel anders kann ich es beschreiben. Wenn alles falsch läuft, wenn die Maschinen versagen und einfach nicht mehr mittun, dann kann das auch Poesie werden. Um das geht es bei dem gefundenen Band.
I thought, you know, what a marvelous comment on how, you know, the poetry of mechanical breakdown is what I could, it's the only way I can describe it. When everything goes wrong and when, you know, the machines no longer do what they're supposed to do, there can be poetry in that too. And that's basically what the found tape is about.
und nun The Found Tape, die Poesie des mechanischen Zerfalls. Am Ende der heutigen Sendung nun das versprochene Verwirrspiel. Marshall McLuhans weltberühmt gewordene Formel »The medium is the message«, »Das Medium ist die Botschaft«, dürfte wohl ein bisschen an der Idee mitgewirkt haben, die der freischaffende Autor und Künstler Friedrich Hahn aus Niederösterreich nun vorstellt. Er vertauscht nämlich ganz einfach die Medien und er vertauscht die Hörer der Botschaft. Und auf den Platz der dadurch eingetretenen Irritationen setzt sich künstlerische Kreativität zu Hahn fest. Also aufgepasst, achten Sie genau darauf, wo Sie jetzt sitzen und was Sie hören.
Erstens einmal haben Sie eine Fehlkennung mit 99,15, zweitens kann ich Sie nicht verstehen. Leider nicht bei mir. Und 89,80. 3 Marikaner Gasse 21. 380 auf 21, 380. Ja, danke schön, Kollege. Ja, Sie sollen nicht vergessen, Kollege. nicht unbedingt sein, Kollege. Ja, ja. Wie kann diese Gasse noch heißen? 1007 eventuell Autokado und Bergherrgasse.
Tja, Taxifunk. Ich finde, die Faszination, die mich eigentlich nie loslässt, wenn ich Taxi fahre, ist halt schon gegeben, dass man einfach hinter all diesen Ansagen, die da kommen über Funk, persönliche Schicksale vermuten kann, assoziieren kann, fantasieren kann. Und dann natürlich die Irritation, dieses Stück Wirklichkeit in der Wirklichkeit so abzubilden, dass es nicht mehr wirklich ist. Diese Irritation, die ist das künstlerische Prinzip eigentlich daran.
Mit diesem medialen Labyrinth verabschieden wir uns von Ihnen bis zum nächsten Mal heute in einer Woche. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Peter Sellers und Bill Furlong, Paul Robert las die Übersetzungen, Norman White, Friedrich Hahn, Reinhard Handel und Marie-Löse Angerer. Technische Betreuung Günter Reiß.